Und ja, was ist dann passiert? Dann haben natürlich auch, ne, auch von den Achten, die es damals waren, erstmal die ersten drei oder vier Kündigungen eingereicht, ja, und du stehst da und sagst so, geil, das ist jetzt meine erste Woche hier. Naja, gut, es war nicht die erste Woche, aber es war so in den ersten 3 Wochen oder vier Wochen. Da hast du erstmal so die Hälfte deines Teams verloren und denkst irgendwie so, sag mal, derjenige, der zu Hause sitzt und einen Laptop für der Firma XY hat, warum sollte der jetzt gerade bei der Firma XY arbeiten, wenn er denselben Laptop im Zweifelsfall auch von ZF bekommen könnte? Und das finde ich wirklich schwierig, weil dann passieren nämlich Sachen, die ich damals als Berater gesagt habe, ja, warum warst du denn da nicht nah dran?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Modern Leader. Mein Name ist Markus Brückelmeier. Ich bin der Geschäftsführer der Modern Mind GmbH, Wirtschaftspsychologe und spreche in diesem Podcast mit vielen spannenden Persönlichkeiten über interessante Phasen aus ihrem Führungsleben. Immer wieder werde ich ihre Handlungen aus psychologischer Perspektive einordnen und darlegen, warum sie aus meiner Sicht die Wirkung hatten, die sie hatten. Und damit gehen wir rein ins Gespräch. So, ich bin froh, dass ich heute mit dir einen Podcast aufnehmen kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Modern Leader. Herzlich willkommen, Björn Kastel. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Der Björn ist der Chief People Officer bei Mytheresa und wird uns heute eine ganz spannende Geschichte erzählen aus seinem Berufsleben. Herzlich willkommen, Björn.
Hi Markus, es ist eine Freude, mal wieder bei dir zu sein. Und ich freue mich sehr, heute mit dir in den Dialog zu treten und diesen Podcast mit dir zusammen aufzunehmen.
Ich freue mich natürlich auch total. Vielleicht, bevor wir so richtig anfangen, für die Zuhörer wahrscheinlich total spannend. Was macht ein Chief People Officer und was, ja, wenn die Leute es vielleicht doch noch nicht kennen, was ist Mytheresa?
Na wunderbar. Also, ich starte da gerne. Fange ich mal an mit dem Titel. Für mich sind Titel aber vom Grundsatz her auch immer Schall und Rauch, muss ich sagen. Der Chief People Officer wird in anderen Unternehmen Chief Human Resources Officer genannt, wird in manchen Unternehmen Director HR genannt und wurde ganz klassisch früher mal der Personalleiter genannt. Das ist eigentlich der Chief People Officer. Heute ist es ein bisschen schicker, wenn man das People noch mit dazu nimmt. Deswegen haben wir das auch da mit dabei. Sag allerdings auch, ich finde, das hat auch seine Bewandtnis, und zwar seine positive Bewandtnis, weil von Human Resources spreche ich auch vom Grundsatz her ganz ungern, und zwar deswegen, weil wir ja halt auch einfach nicht nur über Ressourcen sprechen, wir sprechen über Personen und wir sprechen über Individuen. Deswegen ist es mir schon auch wichtig, da über People zu sprechen. Und sicherlich werden wir heute auch im Laufe des Gesprächs, das wir beide miteinander führen, auch nochmal darauf zurückkommen, was das Thema Individualismus anbelangt. Das ist zu dem Titel zu sagen. Ich mache diesen Job seit 5 Jahren in etwa. Das werden im nächsten Monat genau 5 Jahre. Seitdem bin ich auch schon bei Mytheresa. Und für die, die es nicht wissen und das Unternehmen nicht kennen, Mytheresa ist ein Unternehmen im E-Commerce-Bereich. Wir vertreiben also über Internet unsere Dienstleistungen bzw. unsere Waren. Und das tun wir mit Luxury. Früher haben wir mal gesagt Luxury Fashion, heute sagen wir Luxury, hat einfach die Bewandtnis, dass wir heute nicht nur die Mode verkaufen und vertreiben, sondern heute sind auch noch Live-Produkte mit dazu gekommen. Heute sind wir auch mit einer Partnerschaft, die wir im Luxus-Uhren-Bereich haben, unterwegs. Also wir begreifen uns da eher als eine Plattform mittlerweile.
Also wenn die Leute sagen, sie wollen ein besonderes Piece haben, eine besondere Sache, die sie sich leisten wollen, dann sind sie bei euch richtig.
Das würde ich annehmen, dass die Menschen dann bei uns richtig sind. Ich gucke natürlich auch immer mal auf unsere eigene Webseite und guck mal, was wir da so haben. Schon super spannend. Da kann man auf jeden Fall bei uns auch den Trend nachvollziehen, den es auf dem Markt gibt.
Spannend. Ja, ich war ja selber, also das letzte Mal, wo wir miteinander gesprochen haben, zumindest on air, wart ihr gerade bei eurem Börsengang. Da erinnere ich mich noch dran. Da war plötzlich ganz viel los. Wir haben natürlich in der Zwischenzeit schon mal auch noch so geredet, aber der Börsengang, das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit damals, ne?
Naja, der Börsengang war für uns auch spannend. Wir haben uns ja dazu entschieden, an die New Yorker Börse zu gehen. Sehr bewusst. Gar nicht deswegen, weil wir dem europäischen und insbesondere dem deutschen Markt nicht positiv gegenüberstehen. Ganz im Gegenteil. Wir wissen nur, dass das Thema Luxury und das Thema E-Commerce im US-amerikanischen Kontext sogar noch eine viel größere Rolle spielt. Und am Ende spielen auch bei einem Börsengang, man mag es kaum glauben, Emotionen eine Rolle und dementsprechend das große Kino, New York Stock Exchange und einmal die Glocke dort betätigen. Das haben wir uns natürlich auch nicht nehmen lassen wollen. Damals, muss man jetzt mal fairerweise sagen, leider etwas virtueller. Das war ja mitten in der Corona-Zeit. Dementsprechend konnte keiner von uns nach New York reisen und deswegen mussten wir das virtuell hier aus dem schönen Aschheim heraus
Aber hat es
machen.
sich trotzdem gut angefühlt?
Das war super und ich finde es auch spannend, weil ich am Anfang gar nicht so emotional war, was diesen Termin anbelangt. Das ist so für mich so ein Finance-Thema gewesen, bei dem übrigens HR eine wirklich ganz große Rolle spielt. Ganz viele der Daten, die benötigt werden, ganz viel der Vorbereitung, die wirklich immens ist, die kommt aus dem HR-Bereich. Und ich habe das dann letztlich alles abgearbeitet, ne, so im Vorfeld dieses Börsengangs. Und fand das aber spannend, dass ich an diesem Tag, an dem wir dann wirklich an der New York Stock Exchange gelistet wurden und wir diesen gerade schon besagten Glockenschlag dort hatten, dann damals vor dem Fernseher gesessen habe. Wurde dann gestreamt an alle unsere Kolleginnen und Kollegen. Und ich da dann auch gemerkt habe, wow, ne, also dieses kleine Unternehmen, bei dem ich mal angefangen habe zu arbeiten vor, wie gesagt, 5 Jahren, das ist mittlerweile so ein wirklicher Top-Player auf der internationalen Bühne geworden. Und das fand ich schon sehr emotional und auch der Gedanke daran auch wirklich aktiv mitgewirkt zu haben, das hat mich schon ergriffen damals.
Das glaube ich. Und vor allem jetzt auch in einer Rolle. Man sagt ja immer, die Menschen sind das Wichtigste in einem Unternehmen. Die sind das, die wirklich auch die Firma tragen, die Firma entwickeln, die Firma voranbringen. Und ich freue mich ja total, dass es heute darum ums Thema geht. Das ist nämlich ein absolutes Herzensthema von mir, weil ich bin ja immer jemand, der aktuell auch mit Menschen spricht, auch über Führung spricht. Und dann war es auch vor ein paar Jahren so, dass ich mal Menschen führen durfte und darf. Und jetzt ist es bei dir in einem viel größeren Ausmaß, da will ich mich gar nicht mit vergleichen, ja auch so gewesen. Du warst ganz lang HR-Business-Partner, du hast Führungskräfte beraten, wie sie am besten zum einen ihre Führungsaufgabe machen, aber wie sie auch mit den Personalfragen umgehen. Und dann wechselt sich das plötzlich und man hat plötzlich ganz, ganz viel Verantwortung. Wie war das so für dich?
Ganz strange Erfahrung, deswegen freue ich mich auch heute mit dir darüber zu sprechen. Also vielleicht mal um die Zeit auch richtig zu setzen. Also ich mache diesen Job im HR-Bereich seit mehr als 20 Jahren. Also ist schon lange, muss man sagen. Ja, fühle mich gar nicht so alt, aber es sind schon mehr als 20 Jahren, in denen ich im HR-Bereich unterwegs war oder bin. Und die Rolle der Führungskraft innerhalb von HR habe ich vor 8 Jahren übernommen. Übrigens in einer sehr interessanten Konstellation. Warum? Weil ich wollte eigentlich gar keine Führungskraft werden. Ja, es war überhaupt nicht mein Verlangen. Ich war damals in einem Pharmaunternehmen beschäftigt. Das Pharmaunternehmen, für das ich damals gearbeitet habe, ist in einen Merger gegangen mit einem anderen Pharmaunternehmen, wie man das ja so gerne macht. Und da war ich dran beteiligt und meine damalige Chefin, die hat sich dann relativ schnell dazu entschieden, aus dem Unternehmen rauszugehen. Ja, und dann stand ich in zweierlei Hinsicht da auf der Bühne. Nämlich auf der einen Seite, mich haben so als der Dienstälteste damals alle angeguckt und haben gesagt, okay, was machen wir denn jetzt? Das zweite ist die Geschäftsführung des Unternehmens, für das ich tätig bin. Die fanden das eine ganz gute Idee, mir ein Krönchen aufzusetzen. Und auf der anderen Seite hatten wir einen Partner, nämlich dem Unternehmen, mit dem wir in den Merger gehen wollten. Die waren dann auch ein bisschen sprachlos und brauchten auch jemand, der da der Ansprechpartner ist. Und so habe ich diesen Job übernommen, ohne, naja, Vorkenntnisse, ja, klar, noch aus dem HR-Bereich, aber und aufgrund meiner Tätigkeiten als Businesspartner und als HR-Manager vorher, aber nicht so, dass ich mich darauf hätte vorbereiten können. Und so war das so eine ziemliche Nacht- und Nebelaktion, in die ich damals reingekommen bin. Deswegen auch schwierig, kannst du dir vorstellen, weil für uns waren die Aussichten auf, ja, was wird denn passieren, die waren alles andere als klar. Das Einzige, was wir wussten, ist, wir gehen da in den Merch rein. Und das ist natürlich dann ganz besonders schwierig, weil dann hast du plötzlich ein eigenes Team, die alle ganz viele Unsicherheiten haben, aber in dieser Unsicherheit dann auch noch einen Merger begleiten müssen, also mit all den Legal Requirements, die das so mit sich bringt, ja, im Sinne eines Betriebsübergangs, mit all den Emotionen, die nicht nur wir hatten, sondern auch noch unsere ganzen Führungskräfte, die genauso alleine dastanden, hatten. Also das war schon, also ich sage jetzt mal, ein ziemlich rougher Start als Führungskraft. Auf der anderen Seite, und das ist das, was ich heute schon auch immer noch sage, man sagt ja so schön, und ich fand diesen Spruch immer blöd, muss ich sagen, dass man im kalten Wasser das Schwimmen lernt. Auf eine gewisse Art und Weise ist es schon so, weil du einfach eine unendliche Lernkurve haben musst. Es bleibt ja gar nichts anderes übrig.
So ein Veränderungsprojekt kann ein ganz schönes Problem werden, da Veränderung in vielen Köpfen Angst hervorruft. Aber woran liegt das denn jetzt eigentlich konkret? Hier bei Björn ging es ja um einen Merger. Und das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Es kann ja auch wunderbar sein, denn über solche Veränderungsprojekte können wir viel lernen, wir können viel beruflichen Fortschritt machen und außerdem gehört Veränderung zum Leben ja einfach dazu. Sonst hätten wir Stillstand. Warum sehen wir also Veränderungen in erster Linie negativ? Wie so viele Ängste hat das meistens mit dem Überlebensinstinkt zu tun. Und der wurde in Zeiten gebildet, als wir noch in Stämmen lebten. Jetzt sagen wir mal, du lebst in einem Stamm, in Areal A. Du kennst Areal A wie deine zum damaligen Zeitpunkt noch nicht erfundene Wespentasche. Du weißt, wo die Wasserquellen sind, wo gefährliche Tiere sind, wo giftige Pilze und Bären sind. Auch kennst du gute Fluchtwege. Und jetzt stell dir mal vor, es kommt ein Kollege von deinem Stamm und sagt zu dir, hey, lass uns doch jetzt mal in Areal B gehen. Huga Hugaline aus dem Stamm hat letztens nämlich in der Windrichtung geschnuppert und nach ihrer Analyse haben wir da vermutlich eine 10% höhere Chance auf Himbeeren. Und die hatten wir ja schon lange nicht mehr. Ist doch auch immer wieder Zeit für eine Veränderung. In welchem Fall, denkst du, würden wir eher überleben? Wenn wir hier bleiben oder wenn wir das Territorium wechseln? Hin in dieses Areal B, wo wir diese ganzen Informationen nicht haben. Wo wir nicht wissen, hinter welcher Ecke ein gefährliches Tier ist, wo es giftige Pflanzen gibt, wo es gute Pilze und wo es schlechte Pilze gibt. Also ich glaube, es ist klar. Und daher sträubt sich auch alles gegen Veränderung. Vor allem, wenn wir nicht verstehen, warum sich das Unternehmen verändert. Eine Studie von Bär und Noria aus dem Jahr 2000 und auch übrigens eine Umfrage von McKinsey aus dem Jahr 2015 gehen sogar so weit zu behaupten, dass 70% der Change-Projekte scheitern, weil Strategie und Vision fehlen, Kommunikation und Vertrauen nicht ausreichend sind, die oberste Führungsebene nicht richtig mitgeht oder Ressourcen fehlen. Andere Gründe sind, dass das Change-Management-Wissen ungenügend ist, dass es Widerstand gegen die Veränderung gibt und so weiter und so fort. Eine Studie aus dem Harvard Business Review hat auch gezeigt, dass große Ängste im Zusammenhang mit Veränderung, der Verlust von Kontrolle, Unsicherheit über die Zukunft und die Angst vor dem Unbekannten große Probleme sind, an denen solche Change-Projekte vor allem scheitern. Das verdeutlicht, dass emotionale Faktoren eine entscheidende Rolle bei der Wahrnehmung von Veränderungen spielen. Was muss jetzt also getan werden, um Veränderungsprozesse erfolgreich zu machen? Ganz berühmt ist daher dieses 8-Stufen-Modell von Kotter. Das gehen wir jetzt nicht im Detail durch, aber der hat gesagt, als allererstes brauchen wir mal so ein Gefühl von Dringlichkeit, wir brauchen eine Führungskoalition, wir brauchen eine Vision und eine Strategie, wir müssen diese Vision kommunizieren, wir müssen Hindernisse aus dem Weg räumen, wir müssen kurzfristige Erfolge anstreben und die dann tatsächlich auch feiern, sodass es jeder mitbekommt. Wir müssen die Veränderung weiter antreiben und auch verankern. All das, was Kotter hier ja sagt in seinem berühmten Modell, spielt darauf ein, dass die Menschen wissen, worum es geht und wo man hin will. Also wir brauchen so eine gewisse Transparenz unter anderem. Und darüber hat ja auch Björn gesprochen. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel wüssten, dass in Territorium A, in unserem Steinzeitbeispiel, eine extreme Dürre bevorsteht, dann wären wir vielleicht auch ein bisschen offener für den Vorschlag, dass wir uns mal Territorium B anschauen. Vor allem, wenn es gut geplant ist und wenn man einen klaren Plan hat, wie man mit diesen ganzen Unbekannten umgeht. Und so hat es ja auch Björn gemacht, mit viel Kommunikation und Transparenz.
So, und deswegen seit 8 Jahren selbst als Führungskraft und so leite ich heute das gesamte HR-Team global für Mai-Theresa.
Wahnsinn, ja. Ich kann mir das tatsächlich auch so ein bisschen vorstellen, weil ich meine, so eine Situation, in der sich wahnsinnig viel verändert, da bedeutet es ja, es ist sehr viel Angst vielleicht auch da, sehr viel Unsicherheit. Die Menschen wissen gar nicht, was kommt auf sie zu, wie kann ich das kontrollieren, was passiert, überhaupt, kann ich meinen Job behalten, gibt es da irgendwelche Synergieeffekte, die sich immer so schön anhören, aber dann vielleicht persönlich nicht so schön sind. Wie bist du da im ersten Schritt überhaupt damit umgegangen? Zum einen persönlich, jetzt so für dich, aber vielleicht auch plötzlich, wenn man über sich selbst hinauswachsen muss, mit den Gefühlen der Menschen.
Ich glaube, für mich war die schwierigste Situation, und ich komme jetzt auch gleich dazu, wie ich die überwunden habe, die wirklich schwierigste Situation, dass ich mir das teile, was die meisten Menschen haben. Du bist ja schon ganz gerne, ich sage jetzt nicht everybody's darling, das ist nicht mein Anspruch, aber du wirst ja gerne positiv wahrgenommen. Ich glaube, das geht den meisten Menschen so. Und dann kommst du in eine Situation, insbesondere die Situation, die ich gerade geschildert habe, da kannst du gar nicht mehr everybody's darling sein. Da wird dann mit harten Bandagen an allen Stellen gekämpft und du merkst, dass du mit der Situation gar nicht so einfach zurechtkommst. So, was hat mir da geholfen? Geholfen hat mir, und das wahrscheinlich auch in Ermangelung einer Führungskraft, die ich ja dann gar nicht mehr hatte, es gab ja niemanden mehr, dass ich mich da selbst freischwimmen musste. Also, das heißt, ich hatte auch gar niemanden mehr, der dort als Coach zur Verfügung gestanden hatte. Deswegen habe ich mir so meine Coaching-Sessions eher in meinem Umfeld von anderen Kolleginnen, Kollegen, Ex-Kolleginnen und Kollegen, einem ehemaligen Chef, der mich damals wirklich sehr beraten hat, geholt. Und was mir da geholfen hat, ist, dass ich relativ früh erkannt habe, dass dieses heute ja wirklich auch sehr in aller Munde liegende Thema Authentizität einfach eine große Rolle spielt. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man als Führungskraft mal sagt, dass man mit einer Situation überfordert. Es ist übrigens auch nicht schlimm, mal Nein zu sagen. Das ist eine der Themen gewesen, mit der ich als HR-Business-Partner oder HR-Manager immer gehadert habe. Bin eher so auf der Seite, ich sag mal, lieber Ja statt Nein unterwegs gewesen. Und plötzlich kommst du in so eine Situation rein, dass du häufiger mal Nein sagen musst und du merkst, das funktioniert. Also dementsprechend sich selbst treu zu bleiben, bisweilen auch zu sagen, dass du mit einer Situation gar nicht so einfach zurechtkommst, das hat mir schon sehr geholfen.
Wie hast du deine Strategie gefunden?
Na, ich habe eine Strategie gefunden, indem ich Kann ich mich heute noch daran erinnern, dieses dann noch Restteam, das ich so in meiner Führung hatte, irgendwann mal abends so ganz klassisch, wie man das so in Bayern macht, in den nächsten Biergarten eingeladen habe und dann ganz offen mit ihnen gesprochen habe und gesagt habe, schaut mal, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Ich kenne von den meisten von euch alle Stärken und Schwächen. Ihr kennt sie, glaube ich, auch von mir. Durch die nächste Zeit müssen wir da als Team durchgehen und ich lasse das jetzt mal beiseite, wer hier die Führungskraft ist. Weil wenn ich darauf gehen würde, wenn ihr jetzt denkt, ich gebe euch nur Anweisungen, dann wird das nicht passieren, weil ich ja selbst gar nicht weiß, in welche Richtung wir da segeln wollten. Deswegen, die Strategie war, ganz offen zu sein und wahrscheinlich sogar bisweilen etwas zu offen zu sein, im Sinne von, in welche Richtung fahren wir da. Es hat sich aber für mich immer gelohnt. Also ich stelle heute fest, dass ich ganz viele Menschen um mich herum sehe, die sehr, sehr zurückhaltend sind mit dem Teilen von Informationen. Also das ist so ein bisschen so, ich sitze auf meiner Information, ich gebe die nicht weiter, das machen Führungskräfte ganz gerne. Dahinter stecken zum Teil Ängste, da steckt die Angst dahinter, vielleicht sage ich was ein bisschen zu viel ist, dahinter steckt das Thema, dass du vermeintlich ja, weil du der Informationsowner bist, dann auch die wichtigere Ansprechperson bist, was alles aus meiner Sicht ziemlicher Humbug ist. Und ich habe damals relativ klar auch zu dem Team gesagt, ich weiß nicht, wo wir da hinsteuern. Ich weiß offen gesagt auch gar nicht, ob wir jetzt in einem halben Jahr noch alle einen Job haben. Das inkludiert übrigens auch mich. Und falls ihr denkt, ich habe da einen besonderen Deal mit dem anderen Unternehmen, das habe ich nicht. Ich kann das nur unterstreichen. Und das wurde mir auch abgenommen. Es war auch so. Und ich glaube, damit ist so ein Bonding entstanden bei uns im Team, bei dem du jeden Tag das Gefühl hattest, du kämpfst mit denselben Bandagen, aber auf derselben Seite. Und das war einfach gut.
Ich muss sagen, ich finde das sehr gut, weil ich höre das im Moment auch ganz häufig, so dieses Thema, ich bin offen, ich bin transparent, ich bin authentisch in dem, was ich tue. Und häufig ist es so, dass man in anderen Führungsstilen ja immer mehr mitbekommt, dass Menschen auch wirklich so die Sachen, wie du schon gesagt hast, für sich behalten. Ich glaube, das große Thema ist, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass wenn wir interpretieren, dann interpretieren wir immer negativ. Also würde ich sagen, 90% der Fälle. Also wenn ich eine Information nicht bekomme, dann gehe ich davon aus, dass es eher negativer ist und vor allem in diesen ganzen Druckphasen, wenn die Leute sagen, ah, die Führungskraft gibt mir jetzt gerade keine News zu den aktuellen Entwicklungen, dann gehe ich meistens automatisch davon aus, dass es schlechter ist, weil warum sollten es Leute für sich behalten?
Das ist ein super interessanter Aspekt, Markus. Das ist auch so das Nächste, was mich da umgetrieben hat und was mich offen gesagt auch heute noch umtreibt. Zudem Information, sagt man ja so ganz gerne, das sei zum Teil eine Hohl- und zum Teil eine Bringschuld. Was ich ganz interessant finde, sobald ich in die Führungsrolle reingekommen bin, dann waren ganz viele Sachen plötzlich so eine Bringschuld von mir und ich habe die Hohlschuld ganz wenig gesehen. Und das ist für mich, also wobei man von Schuld finde, aus meiner Sicht gar nicht sprechen sollte. Das ist etwas, was dich interessiert und was du durchaus auch fragen solltest. Was ich aber durchaus verstehe, ist, dass heute sind in meiner Führung direkt und indirekt 40 Personen und 40 Personen machen sich natürlich Gedanken, Sorgen, haben Fragen. Wir machen einmal im Monat so eine All-Hands-Session, ja, und ich habe ganz am Anfang gesagt, stellt doch mal alle Fragen und dann habe ich in 40 Gesichter reingeschaut und keiner hat eine Frage gestellt. Aber ich wusste ja, da sind ja Fragen da. Also haben wir irgendwann angefangen, mit so einem anonymisierten Tool zu arbeiten, wo du Fragen einstellen kannst und ich sie dann beantworte. Seitdem funktioniert das ein bisschen besser, aber selbst da habe ich den Eindruck, bleiben immer noch Fragen offen, die ich gerne beantworten würde, bei denen ich aber gar nicht weiß, wie die Frage überhaupt heißt. Aber gleichzeitig, und das ist das Schwierige an der Führung, gucken dich trotzdem alle an und sagen, ja, aber das muss der doch wissen, welche Informationen wir so brauchen und was er uns für Antworten geben soll, was ja so gar nicht funktioniert. Also dementsprechend, ja, heute handle ich das tatsächlich so, dass ich möglichst großzügig bin mit der Weitergabe von Informationen. Es versteht sich von selbst, dass ich in meiner Rolle auch Informationen habe, die kann und will ich auch gar nicht weitergeben. Ich glaube, man muss auch sagen, Authentizität und Weitergabe von Informationen hat immer dann so seine Grenzen, wenn du weißt, dass du andere dadurch eher verunsicherst, als dass du da zu einer Klärung beiträgst. Und da habe ich aus meiner Sicht, denke ich, gerade noch einen ganz guten Weg gefunden. Das ist zumindest das, was ich aus meinem Team auch immer wieder höre.
Ja, also da auch wirklich die Verantwortung zu haben, weiter vorauszudenken, zu überlegen, was macht das denn jetzt mit diesen Menschen und wie,
Korrekt.
das sind ja vielleicht Dinge, die entwickeln sich nochmal ganz anders aus meiner grundlegenden Erfahrung, das hilft jetzt aktuell nicht. Ja,
Ja.
ja und wie war es dann so für dich? Weil ich meine, früher, als du diese beratende Tätigkeit hattest du ja auch viel mit Führungskräften schon so zu tun. Wie hast du dich dann da so gefühlt, als du plötzlich von dieser Außensicht plötzlich selbst diese Sicht hattest. War da etwas, was du anders eingeschätzt hattest?
Ach, da gab es ganz viele. Ich kann dir die Anekdote erzählen, die immer in meinem Kopf habe, weil sie für mich so der wirkliche Change Point war. Es gab früher ganz viele Führungskräfte in meiner Tätigkeit als HR Business Partner oder HR Manager, die ich in der Beratung hatte und dann, heute kann man sagen, fast schon klugscheißerisch, sorry for my French, da tolle Tipps gegeben habe und unter anderem, ne, das Thema Emotionalität, Führungskräfte sind emotional. Ich dann auch immer gesagt habe, du weißt du was, bevor du jetzt an dein Team gehst, ja, dann geh doch mal draußen ein bisschen spazieren, komm erstmal wieder zu dir und dann lass uns mal zusammen eine Strategie überlegen. So, und was ich daran so interessant finde, ist, ja, lässt sich ja immer schön reden, wenn du selbst die Verantwortung nicht hast und du ist da so der Sidekick für Führungskräfte, weil dann fallen dir immer viele Sachen ein. Offen gesagt, zum Teil auch aus der heutigen Sicht heraus gesehen, auch mit einer gewissen Arroganz, ne? Also steckt schon manchmal eine Arroganz dahinter, wenn man sich herausnimmt, Führungskräfte zu beraten, aber letztlich das immer so, wie ich gerade gesagt habe, als Sidekick zu machen. Ja, du steckst in keinerlei Verantwortung drin, du musst die Konsequenzen nicht ertragen, ja, und dementsprechend gibst du jemandem einen netten Tipp. Und dann habe ich mich natürlich immer gefragt, warum machen sie es denn nicht, ne? Und warum nehmen sie sich eigentlich nicht die Zeit für Personal? So, an was sich leider nicht so richtig viel geändert hat, ist die Tatsache, dass, was ich sehr bedauere, Personalführung heute immer noch so eine Art Hobby ist. Das war früher schon so, das ist heute leider in vielen Unternehmen immer noch so. Also sich die Zeit zu nehmen für die Belange von Mitarbeitern ist eher rar gesät, weil die Führungskraft, und der Name sagt es ja, das Gros seiner Zeit für Führung aufbringen sollte. Die Realität allerdings die ist, dass die Führungskraft meist ganz deep in wirklich operativen Themen drinsteckt, aus dem Bereich heraus. Und das schneidet sich natürlich miteinander. So, und ich habe mir das früher dann immer so ganz rosig vorgestellt, so also eine Führungskraft, die sollte sich dafür Zeit nehmen und Das ist doch das wichtigste Gut, das du so hast. Hast du ja vorhin auch schon angesprochen, Markus, nämlich die Mitarbeiter. Also deswegen, da sollte man sich doch die Zeit nehmen, mal so einen Assessmentbogen für die jährliche Beurteilung zu machen und das aber auch noch ordentlich. Und das hat sich irgendwann mal so eingestellt, dass du die Aufgaben heute operativ, strukturell, nach vorne denkend, dann aber auch noch für ein Team da sein und da auch noch alle Belange zu erfüllen, let's face it, ich glaube, das kannst du gar nicht alles bedienen. So, und das war für mich ein Prozess, für den ich einigermaßen lange gebraucht habe, auch mit diesem Schmerz zu wissen, und das war aber früher schon eine gewisse Arroganz, mit der du da rangegangen bist, weil du dann auch irgendwann feststellst, oh Gott, ne, jetzt habe ich dann doch vergessen, das Mid-Year-Review für jemanden auszufüllen. Und blöd, das Gespräch ist ja schon in einer halben Stunde und dann machst du es genauso, wie es die Führungskräfte früher gemacht haben, die du immer dafür an den Pranger gestellt hast, nämlich du musst es dann irgendwie ganz schnell nebenbei machen. Und auch da, let's face it, natürlich merkt dein Gegenüber das, dass du da gar nicht bei der Sache warst. Und auch da gilt, ganz offen zu sagen, du, ich konnte das nicht, ging nicht, und ich glaube, da auch da lohnt sich das immer wieder. Aber vielleicht nur noch ein Satz zu dieser besonderen Rolle, nämlich Chief People Officer in einem Unternehmen zu sein, dabei selbst Führungskraft zu sein mit, wie ich sagte, indirekter und direkter Führung und dann aber auch noch derjenige zu sein, der ja dann auch noch Top Manager beraten, was Führung anbelangt. Das ist schon ein heißer Ritt, ne? Weil ich gucke ja letztlich alle an aus so einem Unternehmen und sagen, Mensch, wenn es jemand gut machen kann mit der Führung, dann ist es doch der. Und das ist ja nicht die Realität. Also es ist ja nicht so, dass ich jeglicher Kritik erhaben bin, genauso wie das wahrscheinlich alle anderen Kollegen nicht sind. Aber die Hürde liegt für dich auch immer noch ein bisschen höher. Also du musst ja so, wenn du HR dann auch noch selbst Führungskraft bist, dann musst du ja auch, hast ja auch noch ein Publikum um dich herum, das sogar noch ganz besonders kritisch ist, was so deine eigenen Führungsqualitäten anbelangt. Mir macht das Spaß. Ist Führung das, bei dem ich heute empfehlen würde, jedermanns Sache? Sicherlich nicht. Ich glaube, das sollte man sich sehr gut überlegen, ob man denn in die Führungsrolle reinwachsen möchte und sich da ausprobieren möchte mit all den Konsequenzen, die dahinter stehen. Und deswegen ist das der zweite Punkt, den ich bisweilen bedauere, jenseits dessen, dass, wie gesagt, die Führungskraft bisweilen so ein bisschen Hobby Führungskraft ist. Das zweite ist, dass ich leider zu wenig Möglichkeiten oder leider zu wenig Auswahl bei Führungskräften sehe, weil auch da gilt, 80, 90% der Unternehmen, die ich kenne, bei denen ist es so, dass die Führungskraft immer die beste Person im Stall war, fachlich, und das wird dann irgendwann die Führungskraft. Das heißt noch lange nicht, dass die Person gut führen kann. Und da hat sich leider auch gar nicht so viel verändert. So, jetzt hast du von mir einen Riesenmonolog gehört.
Ja, aber ich habe ganz viel genickt, weil ich meine, der eine Punkt, das ist ja immer noch dieser Trend. Man sagt ja mittlerweile, es verändert sich ganz viel. Wir setzen viel mehr auf emotionale Intelligenz, auf den Umgang mit Menschen, dienende Führung. Wie können die Leute richtig so führen? Und wie schaffen wir es, dass es nicht nur, wie du gerade gesagt hast, die Leute befördert werden, die das beste Pferd im Stall sind, so ein bisschen als Belohnung und um zu zeigen, ja, so geht's übrigens. Woran liegt es aus deiner Sicht, dass es tatsächlich dieser Trend immer noch so ist?
Ja, jetzt komme ich mit der alten Leier der zurückliegenden Pandemie und muss sie aber leider trotzdem wiederziehen. Also, was hat sich schon vor der Pandemie eingestellt? Es hat sich schon vor der Pandemie eingestellt, dass du Unterschiedlichkeiten in der Führungskultur hattest. Pro Unternehmen, verschiedene Führungskulturen. Da hast du so die ganz traditionelle, das ist so diejenige der, sagen wir mal, alten Garde von Managern. Das ist nämlich Führung by Delegation oder auch Führung, weil ich ja die Führungskraft bin und deswegen dir sagen kann, was du so zu tun hast. Und dann gab es diejenigen, die angefangen haben, das zu überdenken und die gesagt haben, das ist Führung by Enablement. Also ich versuche um mich herum eher die Menschen zu enablen, ich versuche sie eher zu coachen und dann kann ich mich auch zurückziehen auf diese Rolle, die ja so wichtig ist, nämlich die der Führungskraft, nämlich da zu sein für dein Team und sie zu beraten, aber letztlich operativ irgendwann mal rauszugehen. Und da gab es vor der Pandemie schon so einen Trend, der vorhanden war, und zwar schon ganz jahrelang eigentlich. So, und die Pandemie hat das insofern verschärft, weil mit was wir heute zu tun haben, sind ja die Wahrnehmung der Mitarbeiter als Individuen. So, ich bin mir jetzt mal ein bisschen hart und sage, viele Manager, die ich heute auch noch kenne, die würden sich eigentlich so die Zeit der industriellen Revolution wünschen. Ja, du hast so einen große Werkshalle, da hast du so einen hochgesetzten Tisch und an dem hochgesetzten Tisch, da sitzt die Führungskraft und um 8 Uhr strömen bitte alle Menschen einmal in diese Werkshalle rein und werkeln da vor sich hin. Und um 16 Uhr klingelt's und dann gehen auch wieder alle und in der Zwischenzeit arbeiten bitte auch alle. So, das ist ja so ein bisschen das, was in den Köpfen auch insbesondere der traditionellen Führungskräften vorhanden ist. So, was die Pandemie definitiv verändert hat, ist diese Individualisierung. Die war auch vorher schon vorhanden. Die wurde nur wie so ein Katalysator jetzt einmal durch die Pandemiezeit durchgeschleust. Und jetzt hast du die Ansprüche, die aus den Mitarbeitern, aus meiner Sicht übrigens auch zu Recht bestehen, die heißen, ja, du, schau mal, ich bin aber alleinerziehender Vater oder alleinerziehende Mutter, macht mir das doch mal möglich, dass ich Teilzeit arbeiten kann. Und das ist gar nicht mehr so eine Bitte, wenn du so willst, sondern das ist so, also Forderung wär auch übertrieben, aber es ist auf jeden Fall heute, befindest du dich ja mehr auf einer Augenhöhe miteinander und du hast auch die Lust und das ist aus meiner Sicht auch die Rolle der heutigen Führungskraft im modernen Sinne, nämlich das auch zu versuchen, zumindest zu erfüllen. Und dann hast du ganz viele Themen, die so aus der Pandemiezeit heraus entstanden sind. Ich bin mir sicher, viele der Hörer und Hörerinnen, die sich den Podcast anhören, werden sich daran erinnern. Aber da gab es Menschen, sind über sich hinausgewachsen, die sind gesagt, hab zwei Kinder zu Hause, bin alleinerziehend, aber ich mache alles möglich für euch. Deswegen arbeite ich von 20 Uhr an und bis in die tiefe Nacht hinein. Aber ich kann halt nicht zwischen 8 Uhr und 10 Uhr und ich kann auch nicht am Nachmittag. Und das hat erstaunlicherweise ja ganz gut funktioniert. Und heute muss ich auch sagen, diese Menschen, die ich da jetzt gerade zitiere, die haben uns damals schon auch einfach das Leben gerettet, zumindest ein wirtschaftliches Leben. Und deswegen kannst du diese Rolle rückwärts heute gar nicht mehr machen. Denn das, was mal passiert ist, genauso wie das leidige Thema Mobile Office oder Home Office, da hast du die Box der Pandora, wie ich finde, ja sehr positiv geöffnet. Und heute läufst du dem eher hinterher und versuchst da Heilung herbeizuführen. Und was ich daran so interessant finde, ist, dass die meisten Unternehmen auf die Idee kommen, das mit noch mehr Regularien zu begegnen. Also da gibt es dann, ne, du darfst 3 Tage Mobile Office nehmen pro Woche, aber nicht an einem Mittwoch und nicht an einem Freitag. Du versuchst, Menschen wieder in so ein Korsett reinzupacken. Und das ist grundlegend falsch, weil richtig ist, Menschen waren schon immer Individuen und denen zu begegnen mit all dem, was sie so haben und an Rucksack mitlaufen, das ist aus meiner Sicht die große Herausforderung der modernen Führungskraft, denn das ist nicht einfach und dann wird aber Führungskraft auch wirklich eine Führungskraft und qualitativ hochwertig.
Jetzt, wo wir gerade bei diesem Thema sind, bevor wir mit deiner Story weitermachen, weil das interessiert mich gerade sehr. Ich diskutiere sehr viel mit Kollegen genau zu diesem Thema. Mobile Office, Work from Anywhere, Home Office und mache ich da Regularien? Das gibt es ja ganz häufig tatsächlich. Also ich kenne sehr viele Menschen, die sagen, 3 Homeoffice-Tage, 2 Homeoffice-Tage und so weiter. Gleichzeitig ja, arbeite ich auch mit einer großen Firma zusammen und die sagen, ja, wir erlauben jetzt quasi unbegrenzt Homeoffice. Das ist bei uns da, aber wir haben gleichzeitig irgendwie ein bisschen Angst, dass die Kultur und das Arbeiten miteinander kaputt geht, weil wir immer mehr merken, dass die Menschen fast nur noch Homeoffice machen wollen. Wo bist du da
Ja,
an dem Punkt?
naja, ich habe da auch nicht, also wer jetzt glaubt, ich hätte da die Lösung aller Lösungen gefunden, nee, habe ich nicht und wir haben sie auch nicht als Unternehmen. Ich starte mal mit dem Thema, das du gerade angesprochen hast, Kultur. So, das ist aus meiner Sicht deswegen also fast schon leidiges Thema, ja, da werde ich ganz emotional und ich kann dir auch sagen, warum, weil eine Kultur entsteht nicht durch Bereitstellung eines Arbeitsplatzes, das ist einfach de facto so. Also nur weil ich mich morgens in der S-Bahn setze oder in den Bus und zu einem Arbeitsplatz fahre, entsteht dadurch noch keine Kultur. So, und das ist so etwas, was ganz gerne vorgehalten wird bei denjenigen, die großen Kritiker der Mobile Office Kultur sind, dass sie sagen, ja, aber da geht uns die Kultur flöten. Was aber richtig ist, es wird dadurch herausfordernder, ne? Weil Markus und Björn, die sich morgens an der Kaffee, das wird ja auch sehr gerne zitiert, an der Kaffeemühle da treffen oder an dem Kaffeeautomaten treffen, die kommen da ins Gespräch und dann können Sie Ihre Ideen da entwickeln, was übrigens erstaunlich wenig passiert, aber auch da ganz gerne ins Feld geführt wird, dass das dann nicht mehr stattfindet. Aber natürlich ist es richtig, dass wenn wir beide zusammen in einem Büro arbeiten, dass wir ganz viel voneinander mitbekommen, ohne dass wir das vielleicht sogar wollen. Ne? Du sitzt mir gegenüber, ich höre ein Gespräch von dir, ich geb dir einen Hinweis dazu, hey, mit dem habe ich doch auch schon gesprochen. Also passiert ja ganz viel auf so einer Ebene, die schwer über Medien abbildbar ist. Das muss man schon sagen, deswegen ist es eine Herausforderung. Ich glaube auch, es ist eine Herausforderung im Sinne einer Retention-Politik, weil derjenige, der zu Hause sitzt und einen Laptop für der Firma XY hat, warum sollte der jetzt gerade bei der Firma XY arbeiten, wenn er denselben Laptop im Zweifelsfall auch von ZF bekommen könnte? So, also deswegen wird das natürlich schwierig. So, was ich daran so interessant finde, ist, ich meine, jetzt habe ich ja selbst eine ganze Zeit meines Lebens in Beratungsunternehmen verbracht und die hatten ja dieses Problem in Anführungszeichen schon immer. Und die haben es sogar noch verstärkt gehabt und zwar deswegen, weil die Berater, die in Unternehmens- und Strategieberatungen unterwegs sind, kaum im Haus sind. So, die haben ganz tolle Büros, ja, das ist so Culture at its best, ja, da ist alles vorhanden, was du so haben kannst, um dich gemütlich einzurichten, aber da sind ganz wenige Berater zu Hause unterwegs und die sind alle beim Kunden. Deswegen ist die Problematik, dass natürlich auch ganz viele dieser Berater abgeworben werden könnten von den besagten Kunden. Was manchmal passiert es aber auch nicht. Und was haben die Unternehmen in der Vergangenheit gemacht? Die haben, jetzt komme ich auch wieder mit so einer alten Leier, das kann wahrscheinlich auch keiner mehr hören, aber die haben diese heute auch häufig genannten Lagerfeuer entwickelt. Die haben also gesagt, so was machen wir denn, damit wir jetzt ums Lagerfeuer uns wieder gemütlich einrichten können. Und so kamen die Unternehmen schon vor Jahrzehnten auf die Idee zu sagen, naja, wir brauchen halt mehr Möglichkeiten des Zusammenkommens. Ja, aber des Zusammenkommens, und das ist auch wichtig, auf einer eher menschlichen Ebene. Ne? Also das heißt, Markus und Björn, die sich jetzt treffen und jeden Tag ins Büro laufen, ja, die können sich aber auch schweigend bei der Kaffeemaschine dauernd begegnen. Wenn wir beide aber die Möglichkeit haben, uns miteinander auszutauschen und wir beide lernen uns kennen, dann ist das aus meiner Sicht die Stickiness, die mich dazu bewegt, in einem Unternehmen zu bleiben oder vielleicht aber auch nicht im Unternehmen zu bleiben, weil ich nämlich, sorry for my openness, Bock habe, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Es geht ja nicht um das Thema, was haben wir für Projekte miteinander, was haben wir für Arbeitsinhalte miteinander. Das ist gar nicht das Thema, das eine Stickiness von Mitarbeitern erzeugt, sondern das Thema, dass ein Bleiben entscheidend beeinflusst ist, sind denn die Leute, mit denen ich da zusammenarbeite, diejenigen, mit denen ich Lust habe zu arbeiten und meine Zeit zu verbringen, weil das ist ja auch nicht wenig. Und deswegen finde ich die Debatten rund um mobiles Arbeiten zwar richtig, mir aber bisweilen etwas zu digital, ne? Also so im Sinne von 1.0. Wir machen entweder das gar nicht oder wir müssen es so in dem Zwischenbereich machen, was ja die meisten Unternehmen machen, 2 Tage. Aber auch da, let's face it, werden denn 2 Tage und dann aber nur Dienstag oder Mittwoch Mobile Office, wird das denn jemandem gerecht? Wahrscheinlich nicht, weil ich will es vielleicht lieber Montag machen. Also deswegen, ich finde es eine extrem schwierige Diskussion. Auch da plädiere ich allerdings eher dazu, Enablement der Führungskräfte. Also handhabe das gerne mit meinem Team selbst. Und ich glaube auch, dass wenn du gute Führungskräfte hast, was nicht bedeutet, dass ich mich jetzt selbst so bezeichnen würde, aber dann haben die auch ein gutes Gespür dafür und wissen auch, was die Menschen brauchen. Und das Überstülpen von einer Mobile Office Kultur über ein Unternehmen mit ganz vielen verschiedenen Fachbereichen macht ja auch gar keinen Sinn, ja, weil weiß ich als CPO eines Unternehmens, ob Department XY nicht dann trotzdem einmal in der Woche zusammengekommen werden muss oder ob nicht ein anderes Department ganz von zu Hause aus arbeiten kann und das ganz wunderbar funktioniert und die Produktivität dadurch sogar eine höhere ist.
Ja, ich sehe schon, das wird eine nerdige Folge, weil da begeistere ich mich gerade sehr für. Also, weil ich finde tatsächlich so dieser Punkt, dieses Überstülpen, was du gerade gesagt hast, eigentlich auch sehr, sehr spannend, weil ich erlebe das jetzt auch im Moment, dass sehr viele, mit denen ich zusammenarbeite, gerade sehr viel über ihren Modern Workplace sprechen. Wie wird die Arbeit der Zukunft aussehen? Wie mache ich es vielleicht auch sexy für Menschen ins Büro zu kommen? Wie gestalte ich vielleicht Räume der Begegnung zukünftig auch? Und nicht, wie zwinge ich meine Leute jetzt zurück in die Arbeit? Und es gab ja vor ich glaube, 2 Jahren gab es diese berühmte Gallup-Studie, die wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat, dass, wie viel waren es? Ich glaube, 82% der Leute keine große emotionale Bindung haben. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass das ja die große Herausforderung ist, wenn ich nicht zusammen bin, wenn wir uns nicht sehen. Viele haben ja trotzdem immer noch die Kamera aus, wenn sie ihre Meetings machen, weil es halt ein bisschen bequemer ist, vor allem, wenn man auf der Couch sitzt. Und dann ist das, glaube ich, diese große Herausforderung, da nochmal ein bisschen mehr Empathie und Zusammensein zu entwickeln. Und ich glaube, genau wie du sagst, muss es dann wirklich so die Arbeit sein, wo man nebeneinander sitzt und in die Tasten haut? Oder ist es vielleicht eine andere Möglichkeit, dass ich vielleicht als Unternehmen Möglichkeiten bereitstelle, wo Leute wirklich auch richtig in die Arbeit kommen wollen oder vielleicht gemeinsam etwas anderes unternehmen wollen, was ihnen vielleicht total viel Spaß macht?
Ja, das Lagerfeuer, ne, das genau. Ich jetzt gerade genannt habe, ne, so dieses, ich habe da Lust hinzugehen und da hast du, dann fährst du ja gut damit, das ist eigentlich ganz simpel, du fährst ja gut damit, wenn du die Bedürfnispyramide der Menschen folgst und sagst so, was brauchen die denn, damit es ihnen gut geht, ne, so, und wenn du die Bedürfnisse anhand der Bedürfnispyramide erfüllst, dann stehst du schon ganz gut da. Wenn du dann als nächstes noch eine Kultur des Enablements schaffst und dann sagst, naja, ich komme da jetzt nicht nur hin, weil ich höre mir da die Befehle von Björn an, die ich sowieso schon kenne, ja, weil die hat er mir ja schon mal per E-Mail geschrieben, sondern du gehst in einen Dialog mit jemandem, ja, dann hast du ja sogar noch einen Gewinn dabei. Und erinnere mich daran, also auch da verzeih die Anekdote, aber ich erinnere mich daran, dass ich früher einen Englischlehrer hatte und ich war offen gesagt ein grottenschlechter Englischschüler bis zu diesem Zeitpunkt. Weil was hat er denn da gemacht, was übrigens nicht nur mich, sondern die meisten bewegt hatte, dann plötzlich ganz gut in Englisch zu werden. Der hat just genau das, dieses Enablement, diese Enablement-Culture heraufbeschworen. Der hat nämlich nicht diese Frontunterrichtsnummer durchgezogen, sondern er hat gesagt, so kommt, wir machen jetzt mal zusammen Unterricht und wir gucken mal, wie weit wir so kommen. Und wenn wir heute nicht weiterkommen, dann gucken wir mal, wie wir morgen weiterkommen. Und ich erinnere mich mit Entsetzen daran, dass ich auch damals irgendwann mal die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Ja, so, das ist ja so das, was man ganz gerne als Schüler mal nicht macht. Und dann hatte der mich nach vorne gerufen und hat gesagt, so Björn, weißt du was, du kannst so viel, ja, du bist so gut, aber was soll ich denn jetzt mit dir machen? Ja, und er hat mir eigentlich diesen Ball wieder zurückgeschmissen. Und damals, ja, das war sogar noch in der Schule, habe ich dann verstanden, wie das funktioniert. So Command and Conquer funktioniert für manche Leute super gut, für das Gros der Menschen nicht, sondern die brauchen eher sowas, wie der es damals gemacht hat, nämlich so, hey, Mensch, hilf mir doch mal, dass du besser wirst. Das hat bei mir super gezogen. Ja, und dann war das so, einmal ging dann die Kurve hoch. Aber das zurück zum Arbeitsplatz, das ist aus meiner Sicht gar nicht so schwer. Und umso erstaunter bin ich wirklich darüber, dass die meisten Unternehmen da ziemlich rumeiern aus meiner Sicht, da etwas auf die Beine zu bringen, dass dieses kleine Lagerfeuer wirklich entfachen kann bei Mitarbeitern.
Ja, also ich erlebe das tatsächlich extrem viel im Freundeskreis, dass da ganz viele Menschen sind, die sagen, ja, ich muss so und so oft ins Büro. Ich meine, es gibt ja auch viele, die wollen gerne, die mögen diese Gemeinschaft total gerne und das ist ja wirklich auch toll. Aber wie man schon gesagt hat, so diese Möglichkeit in der Psychologie erleben wir es ja immer häufiger, dass wenn wir, dass Kraft immer Gegenkraft erzeugt, also wenn ich jemanden zwinge, dann wehren die sich eher dagegen. Da gibt es ja diese berühmte Reaktanz dann, dass Menschen sich immer wehren und naja, aber
ja. Naja, vielleicht eine Sache dazu, Markus. Ich finde die Kraft-Gegen-Kraft-Thematik schon super, super wichtig. Man sollte bei einer Sache natürlich nicht blauäugig sein, nämlich du wirst es bei jetzt in unserem Fall 1600 Mitarbeitenden nicht allen recht machen. Also da müsstest du ja 1600 verschiedene Arbeitszeitmöglichkeiten erschaffen, das werden wir nicht machen können, aber dem so möglichst weit entgegenzukommen, wie es nur irgendwie geht, das ist aus meiner Sicht etwas, das ist gar nicht so schwer.
Das stimmt. Und was ich ganz schön finde jetzt, deine Bemerkung gerade eben bringt uns wieder an den Anfang zurück. Ich bin ja immer noch vor allem unterwegs, damit Menschen auch etwas beizubringen, auch diese gewisse Arroganz, wie du sie am Anfang so nett genannt hast, die habe ich ja auch total gemerkt, vor allem beim ersten Konflikt, beim ersten Mal, wenn man da mal auch vielleicht jemanden hat, der plötzlich auch ein bisschen mit den Muskeln spielt und vielleicht auch mal sagt, ja du, jetzt schaue ich mal, ob vielleicht nicht ich ihm den Schneid abkaufen kann. Was waren so erste konkrete Erfahrungen, die du irgendwie auch gemacht hast, nachdem du begonnen hast, auch wirklich zu führen, die dir gezeigt haben, ah, okay, Punkt 1, es ist nicht so, es ist vielleicht doch komplexer, als ich mir das am Anfang gedacht habe. Und Punkt 2, ich muss vielleicht auch meinen Blickwinkel nochmal ein bisschen anpassen oder ändern.
Was war das, was ich mir so vorgestellt habe und dann auch nicht enttäuscht wurde aus so einer neuen Führungsposition heraus? Das war, dass ich schon nie so blauäugig war, gedacht zu haben, das ist so eine ganz einfache Nummer und du sitzt dann letztlich da, wie vorhin zitiert, auf deinem Thron, ja, und alle um dich herum agieren so, wie du willst. Was ich mir tatsächlich ein bisschen einfacher vorgestellt habe und da auch wirklich blauäugig war, ist, dass ich bestimmt weit davon entfernt bin, ein Technokrat zu sein, so im Sinne von, ich habe da immer so meine ganzen Sheets, in dem alles drinsteht, wer macht was, wann, da bin ich so ein bisschen nerdig unterwegs, offen gesagt, aber was für mich wirklich so die große Herausforderung war, ist, und ich weiß, dieses Wort ist jetzt schon ein paar Mal gefallen in unserem Podcast, es tut mir leid, dass ich mich da so wiederhole, aber das ist so diese Emotionalitäten, damit umzugehen, weil am Ende musst du als Führungskraft Entscheidungen treffen und du musst auch damit zurechtkommen, dass du damit nicht allen eine Freude machst. Und das tut weh. Also ich bin auch heute noch derjenige, der lieber Menschen um sich herum mag, die ja alle sagen, ach, das ist ja toll, wir alle sind happy. Und dann musst du damit umgehen, dass es so nicht ist. Und das Zweite ist, deswegen ist mir dieses Individualisierungsthema so wichtig, ist, ich habe natürlich auch irgendwann festgestellt, du hast gar nicht die Zeit, mit allen zu sprechen. Ich also habe ja vorhin ganz am Anfang unserer Folge darüber gesprochen, seit wann ich diesen Job hier mache. Und jetzt muss man in den Größenverhältnissen sagen, als ich ins Unternehmen gekommen bin vor 5 Jahren, da hatten wir so 350 Mitarbeitende, heute sind es 1800. Damals war das ganze HR-Team bestehend aus, oh Gott, lass mich lügen, aber vielleicht so 8 Personen, heute sind es 40. Mhm. Mit den 8 damals, als ich das Team übernommen habe, bin ich im Wechsel immer mal wieder ganz individuell mit einzelnen Personen mittags essen gegangen. Und so war ich da ganz nah dran. Was passiert da eigentlich? Ja, gar nicht deswegen, weil ich da in die tiefen Forschungen der einzelnen Individuen gehen will. Aber es hilft dir ja sehr, ne? Weil du erfährst etwas über Menschen und kannst das dann übersetzen in, ja, wie ticken die denn? Und heute stelle ich halt fest, und das tut schon weh, muss ich sagen, dass bei 40 dann kannst du das nicht mehr machen. Und dann gibt es plötzlich Menschen um dich herum, die kennst du bei Namen, aber du hast mit ihnen gar keine Möglichkeit, wirklich in den Austausch zu gehen. Und das finde ich wirklich schwierig, weil dann passieren nämlich Sachen, die ich damals als Berater gesagt habe, ja, warum warst du denn da nicht nah dran? Nämlich dann passiert sowas wie, ach, du kriegst dann eine Kündigung mal auf den Tisch geflatscht und wunderst dich darüber und sagst so, hä, komisch, ja, die Person war doch immer ganz happy, aber was du natürlich nicht mitbekommen hast, ist, was da so im Background vielleicht passiert ist, ob das privat ist oder beruflich oder vielleicht auch sogar eine Mixtur aus beiden, das hast du nicht mitbekommen. Und das schmerzt. Also das habe ich mir tatsächlich einfacher vorgestellt und da muss ich auch sagen, ist so ein Team von 40, ist dann schon so eine Fulltime-Aufgabe, da überhaupt dran zu bleiben. Das kannst du eigentlich am Ende gar nicht bewerkstelligen.
Jetzt hast du ja gesagt, du hast ein hohes Harmoniebedürfnis und es ist für dich schon komplex, auch damit umzugehen, vor allem, wenn jetzt jemand geht. Wie kriegst du das hin und wann war vor allem so der Punkt, wo du gemerkt hast, ich muss es für mich akzeptieren?
Ja, ich glaube, ich kann dir wahrscheinlich den Punkt gar nicht nennen, an dem ich das dann irgendwann akzeptieren musste. Am Anfang war das wirklich eine Trauer und Betroffenheit, auch deswegen, weil ich sehr viele der ersten Fortgänge sehr persönlich sogar fast genommen habe. Ich meine, das ist so das Typische, was passiert. Ja, das darf man gar nicht persönlich nehmen, sage ich jetzt wieder aus dem Mund des Beraters. Aber was ist passiert? Als ich das Team übernommen habe, war die Rolle vakant und die war auch schon eine ganze Weile vakant. In dem Team haben sich dann Auflösungsszenarien irgendwie abgespielt, so was ja typischerweise mal dann passiert, wenn du irgendwelche Änderungen hast um dich herum. Ja, dann fängst du auch mal für dich selbst an zu reflektieren, bin ich hier eigentlich noch an der richtigen Stelle? Deswegen spreche ich da auch ganz häufig von so Domino-Effekten. Ja, du hast ein Thema, das du veränderst und das führt im Zweifelsfall zu weiteren Veränderungen. In dem Fall sind es Personalthemen und ich bin dann ins Unternehmen gekommen und aus dieser Phase heraus, in der das Team nicht sagen führungslos, aber sich wahrscheinlich mehr Führung erhofft hätte oder zumindest eine Person erhofft hätte, die da der Ansprechpartner ist. Da ist natürlich viel passiert. Und was ich dann hatte, ist, ich habe die ersten 2 Wochen damit verbracht, mit allen Kolleginnen und Kollegen, wie gesagt, es waren ja damals gar nicht so viele, zu sprechen, ja, und hatte dann wirklich einstündige Termine mit jedem. Und ich bin echt, muss ich sagen, heute Markus nach Hause gefahren und war echt platt, ja. Und ich war deswegen platt, weil bei mir damals ganz viele, wahrscheinlich 80% der Personen, alles abgeladen haben, so, ne? Irgendwelche Frustrationen aus den letzten Monaten heraus, irgendwelche Themen, die sie bewegen, klare Forderungen zum Teil, ne, was so die nächsten Entwicklungsschritte anbelangt. So, dann stehst du da und holst du das alles ab. Aber das Thema ist ja, wenn du was abholst, dann musst du ja auch was zurückgeben. Also, das ist ja auch eine schwierige Situation und jedem kannst du jetzt nicht ein Versprechen abgeben. Und das hat mich damals schon enorm mitgenommen. Also im Sinne von, das mich einfach müde gemacht, emotional müde gemacht. Und ja, was ist dann passiert? Dann haben natürlich auch, ne, auch von den 8, die es damals waren, erstmal die ersten 3 oder 4 Kündigungen eingereicht, ja, und du stehst da und sagst so, geil, das ist jetzt meine erste Woche hier. Naja, gut, es war nicht die erste Woche, aber es war so in den ersten 3 Wochen oder 4 Wochen. Da hast du erstmal so die Hälfte deines Teams verloren und denkst irgendwie so, sag mal,
Ja, wie schwierig muss diese Situation für Björn gewesen sein? 3 Wochen dabei und schon gehen ein paar Leute. Gleichzeitig wird so viel von ihm erwartet, obwohl er ja eigentlich gar nicht um diese Führungsposition gebeten hat. Und dann erkennt er, dass er unrealistisch hohe Ansprüche an sich selbst gestellt hatte. Ganz oft passiert es vor allem, wenn wir eine hohe Leistungsorientierung haben, dass wir den Anspruch an uns extrem hoch setzen. Wir beginnen mit der Arbeit und merken plötzlich, dass als wir unseren Anspruch festgelegt haben, das Ausmaß der Arbeit deutlich unterschätzt haben. Mit fortschreitender Tätigkeit und verändertem Blick merken wir dann, dass wir nicht das halten können, was wir uns da vorgenommen haben. Jetzt haben wir verschiedene Varianten, damit umzugehen. Möglichkeit 1 ist das Gleiche, was wir häufig auch schon in sehr, sehr, sehr jungen Jahren verwenden. Wir geben die Schuld einfach jemand anderem. Herr Müller hat dann zum Beispiel mich ja so lange aufgehalten und mich ständig genervt und deswegen konnte ich das ja nicht machen. Das ist dann irgendwie sehr selbstwertdienlich und schadet uns wenig, da wir nicht die Verantwortung dafür übernehmen müssen. Und das fühlt sich dann auch gut an. Allerdings findet dann halt auch keine Entwicklung statt. Möglichkeit 2 ist das sogenannte emotionale Coping. Wir spielen die Bedeutung dann dieser Ziele für uns herunter und verkaufen das so, als wäre das ja nicht so wichtig gewesen. Für die meisten Menschen allerdings treffen diese beiden Bewältigungsstrategien zu. Aber Björn nimmt da lieber die dritte. Für viele unverständlich, denn sie tut ziemlich weh. Björn entscheidet sich für die Erkenntnis, dass er die Situation für sich falsch eingeschätzt hat. Er sieht, dass die Vorstellung des Superchefs, der täglich mit all seinen Leuten 1-zu-1-Gespräche führt, schlicht unrealistisch ist. Das führt aber am Anfang dazu, dass ein neues Selbstbild entsteht. Jedoch muss dafür das erste Selbstbild, das wir davor hatten, ja erst einmal sterben. Und das tut wirklich weh, weil wir unseren Selbstwert dann korrigieren müssen. Aber dieser Tod wird dann begleitet von der Wiedergeburt eines neuen, realistischen und reflektierten Selbstbilds, das dazu führt, dass man sich nicht unterschätzt und nicht überschätzt, sondern einfach selbstbewusst ist, also sich seiner selbst bewusst. Was kann man jetzt aber tun, wenn man sich zu sehr über sich aufregt und gar nicht mehr aus dem Fluchen und aus der Trauer rauskommt? Meist liegt es daran, dass wir nur 100% der Ziele als gut genug ansehen. 90% der erreichten Ziele wären dann immer noch 10% zu wenig. Wir hätten dann einen Score von minus 10%. Und das fühlt sich blöd an. Gut ist es also, wenn man sich überlegt, was man schon alles geschafft hat, um die 90% zu erreichen. Also einfach einen neuen Blickwinkel einnehmen. Nicht alles sehen, was man nicht geschafft hat, sondern das sehen, was man geschafft hat. Das ist recht unüblich in unserer perfektionistischen Gesellschaft und genau deswegen solltest du genau das machen. Viele Leute führen beispielsweise auch ein Erfolgsjournal und schreiben sich jeden Tag die Erfolge auf, um das defizitorientierte Selbstbild loszuwerden. Das kann uns helfen, unsere Menschlichkeit zu akzeptieren und auch unsere Fehlbarkeit und uns selber anzunehmen und dadurch auch erfolgreicher zu werden.
Machen die es jetzt, weil sie, keine Ahnung, ich habe eine blöde Nase oder was, um was geht's denn jetzt hier? Und das ist echt eine schwierige Situation, ne? Weil in so ein Team reinzukommen, das auch schon gewachsen war und auch schon lange zusammen die Zeit verbracht hat und dann durch dieses kleine Tal durchgegangen ist und dann derjenige zu sein, der das wieder auffangen soll, fand ich schon eine enorme Schwierigkeit. Und wie gesagt, was ich ändern würde, ist, und das hat sich auch geändert, ich kann sowas manchmal leider gar nicht mehr so sehr emotional sehen. Ja, also es ist heute, will nicht sagen, zum Glück nicht ein Alltagsgeschäft, aber ich habe das akzeptiert, dass, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch für all diejenigen, die jetzt so zuhören. Also ich glaube, man kann nicht die Person sein, die Menschen um sich herum ihr Leben lang an sich bindet. Das sind Weggefährten, die sind mal eine Weile mit dir unterwegs, die arbeiten eine Weile mit dir, irgendwann gehen sie wieder und es ist auch überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ich würde sogar heute so weit gehen, dass ich sagen würde, was ich natürlich nicht mache, wahrscheinlich wäre ich sogar ganz gerne derjenige, der ihnen dann sogar noch die Unterstützung gibt. Gar nicht mal, weil ich sie rausmanagen will. Darum geht es ja gar nicht, sondern einfach deswegen, weil es, glaube ich, manchmal schon auch an der Zeit ist, sich umzuschauen. Weder du noch ich, noch die meisten, die uns zuhören, waren jemals diese Generation, die halt ihr Leben lang in einem Unternehmen gearbeitet hat. Und das ist etwas, was man leider akzeptieren muss.
Ja, also ich stelle mir das schon relativ intensiv vor, wenn man da jetzt hingeht und man übernimmt diese neue Aufgabe. Es passiert dann so, vergehen 3 Wochen und du hast es ja davor gesagt, man ist auf diesem Thron, wenn es jemand wissen muss, dann derjenige, der da im Personalbereich die Leitung hat. Und gleichzeitig hat man eine gewisse Bindung aufgebaut zu den Leuten, die halt auch da sind. Und dann entsteht es tatsächlich, dass plötzlich 3 Leute gehen, die dann weg sind und man selber muss das dann auffangen. Also wie gehst du damit? Weil von außen kann man es ja sagen, es passiert und das ist ganz natürlich, aber da musst du ja auch eine ganz hohe Resilienz mitbringen, oder?
Ja, ob ich die jetzt mitbringe, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, die Resilienz, die kommt von selbst. Ich habe irgendwann mal angefangen, just solche Themen zu akzeptieren. Ich habe übrigens auch irgendwann mal damit angefangen, mir nicht alle Schuhe anziehen zu müssen. Was offen gesagt auch für viele HRler einfach eine Schwierigkeit ist. Also diejenigen, die ich kennengelernt habe, ich weiß nicht, wie das bei dir oder bei den Hörerinnen und Hörern so ist, aber viele, die ich im HR-Bereich kennengelernt habe, das sind ja, sorry, meistens so Gutmenschen, ne? So, ich habe das auch, also ich habe auch so diesen Drang, ne? Ich will Dinge besser machen, ich will was bewegen, ich will, dass es allen gut geht und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich immer als HR-Manager und Business-Partner so ganz viele Pläne gemacht für alles. Ja. Und dann stellst du irgendwann fest, das ist ja super cool. Ich habe jetzt diese ganzen Pläne gemacht, aber die übrigen sich alle, weil entweder die Leute sind nicht mehr da oder die haben ihren Fokus gerade wo ganz anders. Ich habe irgendwann einfach gelernt, damit insofern umzugehen, als dass ich es nicht ändern kann und heute auch insofern resilienter bin, als dass ich weiß, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat und auch der Tag des Teams dann nur noch 24 Stunden pro Person hat, von dem bitte nicht 24 Stunden der Arbeit gewidmet werden, sondern auch anderen Themen, die genauso wichtig sind, gewidmet werden können. Und dann bleiben manchmal einfach Dinge liegen. So finden das alle cool? Nö, wahrscheinlich nicht. Aber was kannst du machen? So, und das hat sich tatsächlich geändert, weil ich da so als jüngerer Mensch auf jeden Fall mir die Schuhe angezogen habe, gesagt habe, oh jetzt, ne, es ist mir da, keine Ahnung, Funktion XY weggebrochen, das cover ich jetzt auch noch und schau mal, aber dass ich das, die neue Person gefunden ist, dann auch noch unter meine Fittiche nehme. Heute bin ich dann insofern ein bisschen relaxter geworden, weil das ist jetzt ein alter Schuh, den ich da erzähle, aber keiner von uns, ich nicht, viele andere nicht. Wir operieren ja nicht am offenen Herzen. Also wenn etwas liegen bleibt, dann bleibt das manchmal liegen und ist auch okay. Aber das hat sich geändert. Also ich hatte das ja vorhin schon gesagt, dieser Sprung hin vom Ja-Sager hin zu jemandem, der heute auch mal Nein sagen kann, ist etwas, was auf jeden Fall so durch diese Veränderung, sich so chronologisch durchzieht.
Also so der gewisse Schritt zu mehr Akzeptanz, auch Akzeptanz der eigenen Menschlichkeit.
Korrekt, genau.
Schön, schön. Ja, jetzt haben wir ein bisschen zurückgeschaut. Jetzt würde ich mit dir noch ganz gerne ein bisschen nach vorne schauen. Was denkst du denn so? Im Moment haben wir einen ganz starken Umbruch. Ich glaube, Wir haben ja auch über Veränderungen gesprochen, als du damals auch den Merger hattest. Jetzt die ganze Welt im
Ja.
Umbruch. Wir hatten jetzt die Pandemie, wir haben jetzt die Veränderungen des New Normal, wie es so schön heißt, und gleichzeitig eine ganz große Diskussion, weil jetzt plötzlich die Technologie so schnell fortschreitet, dass viele Leute sich plötzlich Sorgen machen, dass sie ihre Arbeitsplätze irgendwie auch automatisiert bekommen. Wie geht ihr da mit um? Was denkt ihr, sind da so Herausforderungen, die man so hat in der Zukunft?
Ja, also künstliche Intelligenz, alles, was da drumherum sich abspielt, das ist ein höchst interessantes Thema. Ich habe da eher die Hoffnung, dass sich was ändert. Das ist weniger die Befürchtung. Warum? Weil der Arbeitsmarkt, der ist ja nicht mehr gesund. Der ist schon eine ganze Weile nicht mehr gesund. Der wird auch in absehbarer Zukunft da nicht gesund werden. Und wenn ich von nicht gesund spreche, dann meine ich die Ausgewogenheit zwischen Arbeitskräften und Arbeitgeber auf dem Markt, ja, und nicht sagend, was das mit den Machtpositionen mit sich macht, sondern es ist eine reine Zahlenbetrachtung und die Zahlenbetrachtung, insbesondere für Deutschland, sieht da ja nicht rosig aus. Also wir werden auch weiterhin Arbeitskräfte verlieren durch demografischen Wandel, durch aus meiner Sicht auch durch die Politik verpassten Möglichkeiten der Beschäftigung von Menschen aus dem Ausland bei uns. Also da sind ganz viele Themen dabei, die mich aufrühren im Sinne von, oh Gott, also das wird eine noch größere Herausforderung. Und für diejenigen, die jetzt sagen, ja Mensch, aber wir haben doch, da steht doch eine Rezession vor der Tür. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube schon auch, dass 2024 rough werden wird. Aber ich bin auch kein Hellseher, ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich nur aus meiner Funktion HR heraus weiß, ist, wir haben es in zwei, also mit dieser Situation, so wie wir sie jetzt haben, nämlich mit einer angespannten wirtschaftlichen Gesamtsituation und mit einem Arbeitsmarkt, der so ist, wie er ist, mit einer, ich meine, noch nie dagewesenen Situation zu tun. Nämlich in der Vergangenheit waren wirtschaftliche Schwankungen und insbesondere Rezessionen oder Wirtschaftskrisen immer damit verbunden, dass du auf dem Arbeitsmarkt relativ schnell relativ viele Leute finden konntest, um nicht zu sagen, die Arbeitslosenquote damit hochgegangen ist. Ich glaube, sie wird auch hochgehen im nächsten Jahr, aber der Markt ist so, dass er diese Arbeitskräfte auch sofort wieder absorbieren kann. Und da glaube ich auch nicht, dass sich daran viel ändert, insbesondere dann, wenn es um Fachberufe geht, insbesondere dann, wenn es um Experten geht. Ich glaube, die werden sich auch 2024 keine Sorgen um ihre Zukunft machen müssen. Und daraus entstehend und in die Zukunft schauend und über 2024 hinaus ist für mich das künstliche Intelligenz-Thema sogar eins mit ganz vielen Chancen, weil. Und das finde ich auch sehr interessant. Ich hatte ja vorhin mal ganz am Anfang gesagt, wie lange ich diesen Job schon so mache. Wenn du mich jetzt heute fragst, ob ich einen großen Unterschied zwischen insbesondere operativen, repetitiven Aufgaben vor 20 Jahren und heute sehe, witzigerweise gar nicht. Die Möglichkeiten, die sind wesentlich besser geworden, heute ganz viel automatisiert zu machen. Das wird nur nicht abgerufen. Deswegen hast du auch heute noch in Personalabteilungen so viele Menschen sitzen, die repetitive Aufgaben nachgehen, obwohl es gar nicht mehr sein muss. Und deswegen erhoffe ich mir aus den Entwicklungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und den Neuerungen der Digitalisierung eher eine Befruchtung. Weil auch das gilt, das zu sagen, die repetitiven Aufgaben dafür Menschen zu finden, die darauf Lust haben, das über eine Dauer von über einem Jahr zu machen, das ist ja auch immer schwieriger geworden, weil den Personalsachbearbeiter, den es so in meiner Jugend gab und wo du die Menschen hattest, die dann auch mal 20 Jahre lang eine Personalsachbearbeiter gewesen sind, die gibt es ja nicht mehr. So, und dementsprechend wäre es sogar gut, wir würden eine Möglichkeit finden, diese Bereiche, insbesondere die operativen, repetitiven Aufgaben einer KI zuzuführen, wenn das so geht. Und deswegen bin ich da eher voller Hoffnung.
Ja. Also ich glaube tatsächlich auch, dass es wie so häufig auch damals aus deiner Story mit Veränderung, da hat man immer Angst davor, deswegen fürchten sich wahrscheinlich auch so viele Menschen davor. Aber theoretisch, wenn man es jetzt mal größer denkt, wenn man jetzt mal überlegt, wir hätten jetzt immer noch einen Stamm und wir hätten jetzt da verschiedene Funktionen, die für uns die Aufgaben erledigen, wäre das ja eigentlich etwas Tolles. Und Wir könnten alle davon profitieren, vielleicht mehr die Dinge machen, die wir vielleicht auch wirklich machen wollen, die Dinge, die uns begeistern. Und ich meine, keiner weiß, wie es am Ende des Tages wird, aber es wird, glaube ich, jetzt eine sehr spannende Zeit in den nächsten Jahren.
Das glaube ich auch. Und da, ich habe Lust darauf. Also ich habe Lust auf die Veränderung. Und ich hoffe, dass die meisten von uns, von denjenigen, die zuhören, dass wir da gestärkt eher aus solchen Entwicklungen rauskommen. Aber es liegt in der menschlichen Natur, zunächst mal eine Skepsis zu entwickeln, was Neuerungen anbelangt.
Voll. Na, das ist ja grundsätzlich jetzt schon mal ein positiver Abschluss, Björn. Ich bin vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe dich jetzt sehr, sehr lange hier in der Folge gehalten, weil mich einfach so viel interessiert hat. Und ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Es war mir eine ganz große Freude, lieber Markus, und ich hoffe vor allen Dingen, dass diejenigen, die uns zugehört haben und hoffentlich auch noch bis zu diesem Zeitpunkt zugehört haben, dass die Lust und Laune hatten, uns zu folgen.
Voll, das hoffe ich natürlich auch. Das ist spannend. Genau, vielen, vielen Dank. Wie immer möchte ich mich an dieser Stelle bei Björn bedanken. Es war wie immer ein wunderbares und lehrreiches Gespräch mit dir. Was nehme ich also aus diesem tollen Gespräch mit Björn mit? Der erste Punkt ist die Demut. Björn spricht selber von seiner Arroganz, die er hatte, als er das Ganze von außen betrachtet hat. Und das erlebe ich teilweise auch von mir und viele anderen sehen das vielleicht auch so, dass wenn man eine Rolle von außen betrachtet, man sieht die Fehler, man sieht, was würde man selber machen, was steht in der Literatur, warum verhält sich jetzt jemand nicht so nach Bilderbuch? Und plötzlich merken wir, wenn wir in dem Job sind, boah, das ist ganz schön schwierig. Das ein oder andere habe ich mir vielleicht leichter vorgestellt. Und deswegen ist es wichtig, weniger zu urteilen und vorsichtiger vor allem damit zu sein. Und das nehme ich mir jetzt auch noch mehr vor. Eine andere Sache, die es sich mir auch wieder gezeigt hat, das hatte ich ja auch schon in vorherigen Folgen ganz häufig, das Thema mit der Transparenz. Einfach transparent umgehen, natürlich mit dem richtigen Fingerspitzengefühl, auch das hat ja Björn in der Folge gesagt. Besonders interessant fand ich allerdings das Bild mit dem Lagerfeuer. Ich fand, das war sehr, sehr schön, dass er gesagt hat, wenn Leute im Homeoffice sind, dann sollten wir einen Grund finden, dass sie sich versammeln. Nur weil Leute nebeneinander arbeiten, heißt es ja nicht, dass wir eine tolle Kultur ausbilden. Das ist für mich tatsächlich ein schönes Bild, dass man ein Lagerfeuer hat, an dem Leute auch einen Grund haben, ins Büro zu kommen, dass man Anreize schafft. Schlussendlich finde ich es auch bemerkenswert, wie offen der Björn mit den aktuellen Entwicklungen umgeht. Er legt den Fokus bei aller Rationalität stets auf die Chancen. Das ist zum einen so gewesen bei dem Thema mit dem Homeoffice, mit dem Remote Work, aber auch mit der künstlichen Intelligenz. Und er sieht tatsächlich irgendwie immer die Chancen, statt sich vor den Konsequenzen zu fürchten. Das fand ich absolut wunderbar. Ich hoffe, du konntest bei dieser Folge einiges mitnehmen. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und ja, dann empfiehl gerne den Podcast weiter. Und ich freue mich tatsächlich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Dieses Projekt macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich bin total gespannt, wo es uns noch hinführt. Wenn du Feedback hast, dann schreib mir gerne eine Mail an hello@modernmind.de. Und wenn du Unterstützung brauchst in der Arbeitspsychologie oder Interesse an einem Coaching hast, dann komm auch gerne auf mich zu. Bis zum nächsten Mal.